Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio FreeFM 102.6% Music.
Guten Morgen, Radio Free FM, die 102,6 wie alle vier Wochen. Auf diesem Sendeplatz sind wir auch heute Morgen wieder mit der Sendung Lokaltermin da und sprechen eine Stunde lang mit meinem Studiogast über ein aktuelles Thema, das Ulm bewegt und das wir heute eine Stunde beleuchten wollen. Und das Stichwort heute lautet Flucht 22. Ja, was ist das? Es ist eine Gruppe, die sich im Bereich des Flüchtlings, der Flüchtlinge, des Engagements engagiert, tätig ist. Und darüber sprechen wir eine Stunde mit meinem Studiogast. Nebenbei, mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast ist Hilde Mattheis. Sie sitzt mir gegenüber. Guten Morgen, Hilde.
Ja, guten Morgen. Danke, dass ich da sein kann.
Schön, dass du einen Weg zu uns gefunden hast und wir heute eine Stunde über eure Gruppe, dein Engagement ein bisschen mehr erfahren können. Da gibt es nämlich sehr viel Aktuelles zu besprechen, Hilde. Der ein oder andere oder die oder ein oder anderen, ja, die bei uns zuhören, denken, Hilde Mattheis, den Namen haben wir doch schon mal gehört. Ich würde vorschlagen, Hilde, erklär ganz kurz den Hörern, wer du bist. Einfach kurze Vorstellrunde. Alles, was du denkst, was die Hörer vorab zu dir wissen sollten.
Danke, das mache ich gerne natürlich. Meinen Namen hast du gesagt, Hilde Mattheis. Ich werde in diesem Jahr 70 Jahre alt, bin seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten verheiratet, habe zwei Kinder, drei Enkelkinder, lebe seit über 40 Jahren hier in Ulm und bin sehr verankert mit der SPD, meiner Partei hier in Ulm. War auch 19 Jahre im Bundestag, habe dort Gesundheits- und Pflegepolitik gemacht, aber habe eben auch sehr intensiv das Thema Flucht und Vertreibung, Asyl und Einwanderung begleitet. Habe mich immer als Linke in der SPD verortet und habe dann 2017 für mich entschieden, einfach auch aufgrund des Alters und weil ich meine, man muss nach einer gewissen Zeit einfach auch wieder anderen freimachen, mich entschieden, nur noch diese eine Periode zu machen und bin dann 2021 aus dem Bundestag ausgeschieden. Und hatte mir vorgenommen, zwei Dinge noch weiterhin zu begleiten und zu versuchen, zu helfen. Das eine war ein ganz privates. Ich habe seit vielen Jahren, seit ich 14 bin, bin ich eine begeisterte Schneiderin und mache das jetzt auch weiterhin und auch ein bisschen intensiver. Und das zweite ist, dass ich mich im Bereich der Flucht und Vertreibung weiter engagiere, weil ich nicht nur Moria besucht habe, sondern auch auf Malta war und die Seenotrettung intensiv nicht angeguckt, das ist ja so oberflächlich, aber mich damit beschäftigt habe. Also, und beides mache ich jetzt.
Weil du es gerade ansprichst, dass du ja schon sehr vor Ort dich auch engagiert hast. Du hast ja seinerzeit, vor zwei Jahren war es, glaube ich, dann auch die Menschen aus der Ukraine mit nach Ulm begleitet. Da war doch auch eine Aktion mit Omnibussen.
Ja, das war ein Ausgangspunkt meiner nachmandatlichen Tätigkeit. Ich habe zusammen, und das ist jetzt der einzige Name, der mir aber sehr, sehr wichtig ist, weil wir haben uns zusammengetan und gesagt, wir wollen im Bereich Flucht was machen. Mit Frau Dr. Sabine Schwenk habe ich beschlossen oder wir haben gesagt, auch lass uns für griechische Flüchtlinge was tun, weil vor dem Hintergrund der Lesbos-Erfahrung mir klar war, dass das Elend dort unermesslich ist. Und dann kam im Februar dieser Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir standen quasi vor unserer Gründung dieser kleinen Gruppe Flucht 22, zu der ich auch gerne noch was sage. Wir sind 12 Ulmer Bürgerinnen und Bürger, die sich da engagieren. Und diese kleine Gruppe, die einfach Partei- oder Vereinsstrukturen nicht unbedingt haben möchten, sondern niedrigschwellig einfach was tun wollen, hat sich zusammengefunden. Und dann kam, bevor wir unsere erste Aktion in Griechenland starten konnten, dieser Angriffskrieg, ich habe es schon erwähnt. Und wir haben gesagt, wir wollen da tätig sein. Das ist unsere erste Aktion und haben am 27. Februar einen Aufruf gestartet, dass wir Sachspenden sammeln und mit Bussen an die ukrainische Grenze fahren, um Menschen von dort abzuholen und zu begleiten, wenn sie sich in Sicherheit bringen wollen. Das haben wir dann gemacht, die Sabine Schwenk und ich, und standen auf dem Münsterplatz von Dienstags nachmittags bis von montags nachmittags bis dienstags später Abend und haben Busse beladen, und die überwältigende Unterstützung der Bevölkerung hat uns wirklich umgehauen. Wir haben dann sehr kurzfristig mit Hilfe eines Busunternehmens 6 Busse und auch mit Iveco Busse organisiert und sind damit 6 Bussen und vor allen Dingen mit Busfahrern, die das auch mit vollem Herzen getragen haben, an die ukrainische Grenze gefahren und haben dann ungefähr 200 Menschen von dort mit nach Deutschland geholt. Mhm. Der große Punkt war unserer Aktion ist, dass das EU-Parlament am Donnerstag, wir waren also auf der Fahrt zur ukrainischen Grenze, beschlossen hat, dass die ukrainischen Flüchtlinge einen Kollektivschutz genießen und damit einen anderen Status haben und sie wählen können, wie sie in Deutschland untergebracht werden möchten. Mhm. Und das war dann eine große Herausforderung, aber in unserem Aufruf für Sachspenden hatten wir auch darum gebeten, uns zu kontaktieren, wenn Zimmer oder Wohnungen frei seien. Und ich kann nur sagen, ich habe 4 Tage, mein Handy stand nicht still. Und wir haben in Ulm und Umgebung so viele freie Wohnungen generieren können, dass alle, die von den 200 Geflüchteten wollten, in privaten Unterkünften untergebracht werden konnten. Alle.
Das heißt, die sind heute noch alle in Ulm? Oder
wie? Nein, das? Nein. Natürlich dadurch, dass sie einen anderen Status haben und sich frei bewegen können, sind viele auch zu Verwandten, zu Freunden, sind in andere Länder weitergereist. Aber auch schon, als wir an dem Freitagabend oder am Samstag morgen ankamen hier mit jeweils 3 Bussen hintereinander, war klar, dass die Menschen auch zum Teil hier Freunde haben, die sie aufsuchen, dass sie weiterfahren wollen. Es gab eine Mutter mit 2 kleinen Kindern, die in Frankreich ihre Schwester hatte und sie wollte weiterfahren. Und dann haben wir die organisiert, dass sie in Mannheim umsteigen konnte in einen Zug nach Frankreich. Solche Sachen haben wir dann von unterwegs organisiert. Und das war für mich eine großartige Erfahrung, dass es erstens eine spontane Hilfsbereitschaft gab und zweitens, dass ich mit anderen Frauen zusammengearbeitet habe, die entweder aus der Ukraine kommend und mit als Übersetzerinnen mit in den Bussen waren oder aber als Bloggerin hier in Ulm bekannt sind und die Finanzen quasi, also Finanzspenden organisiert hat. Das waren also Erfahrungen, das war schon fantastisch.
Mhm. Und ihr habt das ja quasi aus dem Nichts dann damals auch gestemmt.
Wir haben das aus dem Nichts rausgestemmt, das ist richtig. Und dass man das so machen kann, war zum Beispiel ja ein Punkt, der dann auch verwaltungstechnisch auf große Fragezeichen gestoßen ist. Mhm. Und wir hatten dann Diskussionen, die mit Institutionen waren, aber ich glaube, im Nachhinein kann man das als Begleitmusik, als nicht gute Begleitmusik abtun, dass unterm Strich die Ulmerinnen und Ulmer spontan diese Bereitschaft hatten, dass unterm Strich vor allen Dingen die Unterbringung gesichert war, weil die Stadt musste sich ja auch erst einrichten auf diese Unterstützung und die Privatunterkünfte waren spontan einfach da. Das war schon eine super Erfahrung und das hat mich und die Sabine Schwenk auch umgehauen.
Und sicherlich ermutigt dann eben für weitere Aktivitäten. Und wir haben schon gesagt, Gruppe 22, das müssen wir gleich ein bisschen erklären. Ihr seid ja noch weiter aktiv, ihr habt euch weiter wahrscheinlich, was das Thema angeht, auch einfach weitere Möglichkeiten geschaffen und mehr oder weniger, jetzt, wie soll man sagen, als eingespielte Gruppe dann inzwischen etabliert. Ich habe ehrlicher gesagt den Begriff oder die Gruppe Flucht 22 vor auch noch nicht gekannt, ist glaube ich noch nicht ganz so bekannt. Du bist eine Repräsentantin der Gruppe. Vielleicht erklär mal so ganz kurz, überhaupt, was heißt Flucht 22? Ich überlege gerade.
Ja, das war eine spontane Namensgebung. Man muss irgendwie sich mal einen Namen geben und Flucht 22, wir haben uns einfach im Januar 22 gegründet und dass es um Flucht ging, war klar und dann der Arbeitstitel Flucht 22 sollte eigentlich schöner werden dann als Gruppenname, aber es hat sich für uns in unseren Ohren etabliert und wir wollen ja auch dieses, wie soll ich sagen, wir leben oder wir arbeiten so, dass wir unsere eigenen Netzwerke für diese gemeinsame Sache einfach einspannen und uns entsprechend vernetzen und unsere Stärken damit bündeln. Flucht 22, wir sind 12 Leute. Da sind Leute aus dem Bankwesen dabei, da sind Leute von der Uni dabei, da sind Leute aus dem Unternehmensbereich dabei, da sind Leute aus dem pflegerischen Bereich dabei. Also wir sind breit aufgestellt und jeder von uns hat nochmal ein eigenes Netzwerk. Und wir organisieren uns so, dass wir uns vielleicht so einmal im Monat für eine halbe, dreiviertel Stunde zusammentun und dann sagen, was machen wir als nächstes. So haben wir 30 Generatoren letztes Jahr an Privatfamilien in der Ukraine verteilen können. Also wir bekommen die Gelder, organisieren die Generatoren, organisieren den Transport. Oder medizinische Hilfsmittel, Infusionspumpen für eine Kinderkrebsklinik. Oder Erste-Hilfe-Koffer für Schulen oder Wärmedecken für Menschen in der Ukraine. Also Hilfsmittel, die auch auf dem hiesigen Markt zum Teil auch einen Engpass haben und nicht so ganz so einfach zu bekommen sind. Und dafür sammeln wir Spenden oder wir bekommen sofort die Sachspenden. Und jetzt unsere nächste Aktion, wir wollen einen Krankenwagen für die Ukraine organisieren, also keinen Rettungswagen mit einer Hightech-Ausrüstung, sondern einen Krankenwagen, weil es klar ist, um Kiew herum im ländlichen Gebiet braucht man einfach ein Transportmittel, das auf diesen Straßen Menschen, die verletzt sind oder die krank sind, transportieren kann. Und dafür brauchen wir ungefähr 25.000 bis 30.000 Euro. Wir sind gerade dabei, auf dem Gebrauchtwagenmarkt so einen Wagen zu generieren, haben unsere Quellen angezapft, werden jetzt mit zwei großen Infoständen auch das erste Mal in der Öffentlichkeit auf der Heerstraße sein. Und sind einfach dabei, dieses Projekt zu gestalten oder umzusetzen. Und das darf ich nochmal sagen, wir sind hierarchiefrei, wir haben keine Vereinsstrukturen, aber wer bei uns spendet, der bekommt eine ordentliche Spendenbescheinigung. Das haben wir auch mit dem Finanzamt so geklärt. Die Spendenbescheinigung geht über den Flüchtlingsrat, wo der Schatzmeister des Flüchtlingsrates und ich diese Vernetzung einfach hinbekommen. Das ist wunderbar und dafür sind wir auch dem Flüchtlingsrat sehr dankbar.
Das heißt, man kann sagen, es ist wie eine Art Meta-Instanz, die eben mit anderen Institutionen über eine gute Vernetzung versucht, Projekte auch größere Dimensionen zu stemmen, auf die Beine zu stellen und das klappt so sehr gut und insofern helfen wahrscheinlich natürlich da auch deine Kontakte, die du aus vorigen politischen Zeiten hattest.
Ja, wir haben vor allen Dingen dann auch, also wenn ich das nochmal aufgreifen darf, Unternehmen haben in Unternehmensnetzwerke Verbindung.
Ja.
Uni-Leute haben in Uni-Strukturen Verbindung. Jemandem aus dem Bankenbereich hat in diese Bereiche mit Stiftungen auch womöglich Verbindung. Jemand dem Musikbereich hat in diese Bereiche Verbindung. So haben wir letztes Jahr ein Benefizkonzert auch gemacht für Thessaloniki. Das ist unsere zweite Schiene. Darüber berichte ich auch gerne.
Das machen wir auch sehr gerne. Ich gucke mal gerade so, weil wir schon gerade so einen kurzen Break irgendwo eigentlich einlegen könnten. Ja, dann tun wir das auch. Wir haben 10.15 Uhr, passt wunderbar. Wir spielen Billy Curry mit dem Titel Grand Lockwand und sind gleich wieder da hier im Lokaltermin. Und wie ich immer sage, dranbleiben. Radio Free FM, der Lokaltermin heute Morgen. Wir sprechen mit Hilde Mattheis über die Gruppe Flucht 22. Wir sprechen über Aktivitäten im Bereich der Flüchtlingshilfe. Wir sprechen auch ja, über aktuelle Veranstaltungen hier mit dem Flüchtlingsrat. Noch ein bisschen gegen das Ende der Sendung, aber waren gerade dabei, über eben die Gruppe Flucht 22 und die Aktivitäten mit Hilde zu sprechen. Hilde, du hast gerade gesagt, das eine Thema war die Ukraine. Diese Fahrt, diese Hilfsfahrt im Jahr 2022, aber ihr habt auch, Lesbos war glaube ich ein Stichwort, im Ausland schon die ein oder andere Aktion auf die Beine gestellt. Ja. Du warst selber auch vor Ort im Einsatz. Ja. Bericht doch einfach mal darüber ein bisschen, was ihr so leistet.
Ja, ich darf noch mal aufgreifen, Flucht 22. Wir, Sabine Schwenk und ich, haben diese Gruppe quasi so zusammengebracht. Unser ursprüngliches Ziel war, Flüchtlingsprojekte in Athen oder Thessaloniki zu unterstützen, weil ich durch die Reisen auf Lesbos oder auch nach Malta von diesem unglaublichen Leid nicht tief beeindruckt, das ist der falsche, nachdrücklich war mir klar, dass man da was tun muss. Ich glaube, so ist die Formulierung, so, dass man es auch richtig verstehen kann, was einen da antreibt. Wir wollten Wohnprojekte organisieren und tun das jetzt auch. Der Ukraine-Krieg bzw. der Angriffskrieg von Putin war dann ein Ereignis, das uns spontan dann auch in diese Richtung hat aktiv werden lassen. Das habe ich ja vorhin geschildert. Generatoren, medizinische Hilfslieferungen, jetzt auch ein KTW, also ein Krankentransportwagen. Und die andere Schiene verfolgen wir weiter. Das ist nämlich Thessaloniki. Ich selber war vor Ort und habe Kontakt aufgenommen mit dortigen Hilfsorganisationen. Und wir haben in Thessaloniki einen intensiven Kontakt mit zwei Organisationen, nämlich mit Naomi. Das ist ein Verein, der sich unter anderem auch mit Wohnprojekten für anerkannt Geflüchtete befasst. Man muss wissen, anerkannt Geflüchtete werden in Griechenland nicht so versorgt, dass sie von vornherein, wenn sie die Anerkennung haben, auch eine Existenzsicherung haben. Die entfällt nach wenigen Wochen. Und das zweite Projekt ist eines mit der evangelischen Kirche dort. Die haben zwei Wohnungen und wir unterstützen diese Wohnungen. Dazu sage ich gerne noch mal gleich was, will aber vorher erklären, die evangelische Kirche ist nicht so organisiert wie bei uns die Kirchen, sondern die sind quasi ein eingetragener Verein und müssen sich selber tragen. Mhm. Und können nur Projektgelder bei ihren Kirchen hier in Deutschland beantragen, aber generell müssen sie sich selber tragen. Und wenn man sagt, wir haben ein Projekt mit der evangelischen Kirche, dann kommt sofort im Kopf, ja, warum finanziert die evangelische Kirche das denn nicht? Also aus diesem Grund muss man wissen, dass die evangelische Kirche Thessaloniki sich selbst tragen muss. Und warum evangelische Kirche? Uns war wichtig in der Gruppe Flucht 22, dass wir erstens alles, was gespendet wird, alle Gelder, alle Sachspenden, unmittelbar sofort wissen, wo es hinkommt. Und wenn die Spenden längerfristig angelegt sind, wie bei den Wohnprojekten, dass auch ordentlich begleitet wird. Also nichts versickert, sondern wir, egal ob es um ein paar hundert Euro oder Tausende von Euro geht, immer genau wissen, was wird denn damit gemacht. So. Mhm. Und jetzt komme ich zu den beiden Wohnprojekten. Ich habe schon angedeutet, der griechische Staat unterstützt die anerkannt Geflüchteten. muss man auch wissen, auf Lesbos werden Asylanträge gestellt. Der griechische Staat ist im Moment dabei, sehr schnell die Asylverfahren zu bescheiden, weil dann die Menschen von der griechischen Insel Lesbos, zum Beispiel von dieser Insel, schnell aufs Festland gebracht werden und dort nur eine ganz geringe Zeit Unterstützung haben und dann, wie die griechische Bevölkerung auch, auf sich allein gestellt sind. Die griechische Bevölkerung hat den Familienverbund anerkannt. Geflüchtete kommen oft in Kleinfamilien meistens oder als Einzelpersonen. Und wer in Athen und wer in Lesbos mal unterwegs war, der sieht viele, 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 viele obdachlose Menschen, die zum Teil auf dem blanken Asphalt schlafen. Also es ist schon ein sehr verstörendes Bild, was sie einem da bietet. Es sind Griechen, die dort leben, in Parks, in Zelten. Es sind aber auch anerkannt Geflüchtete. So. Und die evangelische Kirche Thessaloniki unterhält zwei Wohnungen für anerkannt Geflüchtete. Denn man muss wissen, in Griechenland bekommt man ausschließlich Arbeit, wenn man eine feste Wohnung nachweisen kann. Aber man bekommt auch nur eine feste Wohnung, wenn man eine Arbeit nachweisen kann. Mhm. Und aus diesem Teufelskreis kommen anerkannt Geflüchtete in der Regel nicht raus.
Ja.
Deswegen unterstützen wir diese beiden Wohnprojekte.
Wie ist denn überhaupt der Zulauf? Ich meine, momentan ist ein bisschen der Fokus auf die Flüchtlingsbewegung, ob das dann aus Syrien, aus Afghanistan und Irak und so weiter irgendwo ist ein bisschen verloren gegangen. Viel guckt man Richtung Ukraine, aber ich denke und vermute, dass die Menschen nach wie vor auch aus diesen anderen
Kriegsgebieten
fliehen.
Ja, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber Pro Asyl zum Beispiel formuliert das sehr eindrücklich, dass die Fluchtbewegungen gerade auch wieder übers Mittelmeer zunehmen in diesem Jahr. Ja. Also es sind immer Wellenbewegungen, aber dieses Jahr ist es wohl wieder aufsteigend und da sind die Orte, die angefahren werden von den Schleppern, sind zum Beispiel Lesbos oder andere griechische Inseln. Furchtbare Nachrichten kommen ja immer mal wieder, dass Boote untergegangen sind, die versucht haben, aus Nordafrika das europäische Festland zu erreichen. Also die Zahlen lassen nicht nach. Im Moment lassen sie meines Wissens nicht nach.
Das heißt, insgesamt die Problematik hat genauso Bestand wie bisher.
Absolut.
Auch nur, dass wir das irgendwie ein bisschen aus der aktuellen Berichterstattung verloren haben.
Es ist jetzt kein Vorwurf an Medien, aber es ist wohl auch dem Auftrag ein bisschen geschuldet, dass man natürlich nicht immer wieder quasi die Top-Nachrichten aufgreifen muss. Aber die Nachricht, dass Fluchtbewegungen es immer noch gibt aus Syrien, Afghanistan, das zeigen ja auch die Zahlen derer, die bei uns hier ankommen in Ulm, immer noch da ist. Und auch die Diskussion in der Bundesregierung über Abkommen mit anderen Ländern, um Fluchtbewegungen irgendwie in den Griff zu bekommen, dokumentieren das ja auch, dass die Zahlen nicht rückläufig sind.
Und wahrscheinlich auch kein Ende in Sicht ist, denn es gibt ja was genau auf
diese Situation. Ja, das ist aber keine angstmachende Botschaft, sondern wer sich in der Geschichte ein bisschen nach hinten bewegt und guckt, wo Fluchtbewegungen überall waren, der weiß, dass die Menschheitsgeschichte auch eine Fluchtgeschichte ist.
Ja. Von daher auf jeden Fall, ihr seid dort vor Ort im Einsatz, wenn ich das richtig weiß. Also ihr habt gerade das Projekt mit dem Krankenfahrzeug.
Das ist für die Ukraine.
Achso, das ist für die Ukraine.
Der Krankenfahrzeug ist für die Ukraine.
Ja.
Da werden wir, wie gesagt, jetzt mal in die breitere Öffentlichkeit gehen, weil das Geld ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist schon eine höhere Summe, die wir da auftun müssen. Und wir wollen mit diesen beiden Ständen am 27. April und am 15. Juni dafür werben in der Fußgängerzone. Und das zweite Projekt, das ist das Thessaloniki-Projekt. Da sind wir gerade dabei, nach dem Benefiz-Konzert, nach einer unglaublich tollen Kleidersammlung für einen Laden in Thessaloniki für Kinderkleidung, jetzt auch über ein paar spezielle Aktionen dafür zu werben, dass man diese beiden Projekte unterstützt. Da braucht es nicht viel Geld, also es sind alles überschaubare Summen. Wir wollen uns da auch nicht, wie soll ich sagen, wir bewegen uns da nicht in solchen Sphären, dass wir mit großen humanitären Einrichtungen konkurrieren, sondern wir machen das, was wir hinkriegen.
Ja, ich sehe gerade auf der Seite des Flüchtlingsrats, mit dem ihr auch zusammenarbeitet, wo es dann ja auch in deiner Person auch eine personelle, wie soll man sagen, Verbindung gibt.
Ja, auch
gibt.
Mit dem Schatzmeister.
Ja, da sehe ich Rüdiger gerade. Brandt. Da sehe ich gerade auch was, Sommeraktion von Lesbos, ist das das
gleiche Thema? Ja, das ist, aber das ist eine Aktion, anderes. Die der Flüchtlingsrat macht.
Ah, ja. Okay.
Und das ist maßgeblich mit Christian Bialas verbunden, der auch Mitglied bei uns im Flüchtlingsrat ist und im Vorstand ist. Und der Christian Bialas macht das ja seit vielen, vielen Jahren in einer unglaublichen Weise. Da mache ich auch gerne Werbung für. Und da wird es im Weststadthaus demnächst eine Versteigerung von Bildern geben. Das läuft allerdings über den Flüchtlingsrat. Da haben Menschen, die geflüchtet sind, ihre Eindrücke wiedergegeben und diese Bilder, also die sind höchst eindrücklich und rühren wirklich zu Herzen, werden versteigert.
Das kann man ja auf der Seite des Flüchtlingsrats.
Absolut.
www.flüchtlingsrat-polen.de.
Dafür werbe ich an der Stelle auch. Und ich sage es nochmal, alles, was in unterschiedlichen Bereichen hilft, ist gute Hilfe.
Du hast es angesprochen, dass ihr Flucht 22 auch gut vernetzt seid. Jetzt gerade beim Thema Lesbos und beim Thema Hilfe fällt mir natürlich, fallen mir zwei Gruppeninitiativen ein, die auch schon bei mir in der Sendung waren, unter anderem natürlich Menschlichkeit um Elina Flügel oder auch das Firefly Hope Project um die Nathalie Kling. Arbeitet ihr auch irgendwie zusammen?
Ja, also das Hope Project ist ja das Projekt auf Lesbos, für das der Christian Bialas die Spenden erbittet.
Oh ja, okay.
Also das ist das Hope Project, das ich auch schon besucht habe auf Lesbos. Macht ja das vor Ort, was wir Ihnen an Unterstützung bieten hier. Das ist der Flüchtlingsrat. Menschlichkeit hat ja einen Hauptschwerpunkt der Hilfe hier in Ulm. Das finde ich grandios, was auch dieser Verein leistet. Das ist wirklich toll.
Also insofern, ihr kennt euch alle und
aber natürlich.
Kennt auch alle. Und
also bei Bedarf unterstützt man sich da auch natürlich.
Ja, sehr schön. Ich sehe schon gerade, wir haben wieder halb. Das heißt, es wäre schon wieder Zeit, eine Musik zu spielen. Tun wir dann auch. Spielen wir doch die Band Corgis und den Titel Dumb Waiters. Sind gleich wieder hier im Lokaltermin. Heute Nachmittag geht es um das Thema geflüchtete Menschen, Flucht 22. Alle Themen rund um das Thema Flucht. Mein Studiogast ist heute Nachmittag Hilde Mattheis. Hilde, wir haben schon gerade gesprochen. Wir haben über eure Aktivitäten in der Ukraine, auf Griechenland gesprochen. Wollen noch ein bisschen, aber vielleicht auch den Fokus nach Ulm legen. Lokaltermin
Ulm. Sehr gerne.
Hat ja auch ein bisschen den speziellen Betrachtungshorizont Ulm und um Ulm herum. Wir haben es gesagt, generell Flüchtlingsbewegung ist nach wie vor, hat Bestand, ein sehr großes Thema. Wie sieht denn aktuell die Situation in Ulm aus? Wie viele Menschen im Prinzip kommen da weiterhin? Wo sind die aktuell untergebracht? Wo klemmt es? Und wie viele sind überhaupt da? Also wie ist dann überhaupt die Ist-Situation in Ulm aktuell?
Ja. Also ich will jetzt gar nicht so in diese aktuelle Kommunalpolitik, das ist auch nicht meine Rolle mehr und auch nicht meine Aufgabe, mich da über Kommunalpolitik auszulassen. Da müsste man wirklich entweder Stadträtin oder Stadträte oder Stadtspitze befragen. Ich kann das nur von außen betrachten und als Beisitzerin im Flüchtlingsrat. Natürlich stellen wir fest, dass in Ulm die Debatte um weitere Aufnahme von Geflüchteten oder Flüchtlingen zum Teil richtig brisant geführt wird, aber durch eine ordentliche Kommunikation eigentlich so dieses Hochschwappen an Debatten auch durch Information und Transparenz ganz gut beeinflusst wird, beziehungsweise da auch sich die Gemüter wieder beruhigen lassen. Und da kommt jetzt ein bisschen auch dieser politische Punkt hinzu. Es ist natürlich auch zu beobachten, dass das Thema Geflüchtete auch von Gruppierungen als Thema benutzt wird, um die eigene Sichtbarkeit deutlich zu machen, um zu provozieren und Leute aufzuschrecken. Also sprich, das als politisches Instrument zu nutzen. Und ich glaube, dagegen muss man sich wehren. Und da gab es ja auch in Ulm, Gott sei Dank, durch den Bund politischer Jugend diese wunderbare Demonstration auf dem Münsterplatz, wo 10.000 Leute gesagt haben, nicht mit uns. Ich glaube, mit dieser Botschaft, nicht mit uns, wir wollen nicht, dass diese Debatte so geführt wird, wie manche Leute es aus Eigennutz führen möchten, war ein super Zeichen. Und diese Zeichen müssen sich immer wiederholen, weil das ist in meinen Augen die Mehrheitsmeinung, und zwar die absolute Mehrheitsmeinung. Mhm.
Du sprichst die Demonstration am 20. Januar, war sie, glaube ich, auf dem Münsterplatz an, wo ja dann, ich glaube, bis 10.000 Leute
es waren geschätzt, 10.000
dort
Leute
gewesen sind. Und ja, doch insofern die Resonanz ganz enorm war. Und wir im Übrigen auch hier im letzten Lokaltermin mit der Ella Oswald vom Bündnis für Vielfalt und Demokratie über das Thema gesprochen haben und über auch die Perspektiven.
Genau. Und sowas muss ich einfach wiederholen. Da müssen weitere Aktionen sein, um diesen Schreiern und Brüllern, die eigentlich nur eines wollen, nämlich die Demokratie abschaffen. Das ist jetzt meine politische Haltung, meine parteipolitische Haltung, die da durchkommt, die ich aber auch nicht verheimlichen will, die auch über Parteigrenzen hinweg alle demokratischen Parteien eint.
Ja, kommen wir nochmal zur Problematik der Menschen hier in Ulm. Also gibt es denn ungefähr so eine Einschätzung, wie viele Menschen jetzt bei uns aktuell
unten sind? Die Stadt, ich kann ja nur das referieren, so was ungefähr. Die Stadt, so 1.000 sollen es nochmal werden. Und dafür sucht man ja jetzt auch Standorte. Und um diese Standorte herum gab es die Debatte. Ja. Aber an dieser Debatte bin ich nicht beteiligt. Der Flüchtlingsrat ist da nur begleitend dabei.
Was sind so jetzt in deiner Funktion im Flüchtlingsrat so die aktuellen Themen? Oder anders gesagt, du bist doch.
Ja, wir haben ja mehrere Schienen. Der Flüchtlingsrat hat ja mehrere Schienen. Einmal darf ich wirklich sagen, die grandiose Leistung, die jeden Montag angeboten wird, das Asylcafé, das maßgeblich der Lothar Klatt organisiert, wo Menschen niedrigschwellig hinkommen können, wo Leute Unterstützung erfahren. Das wird jetzt seit neuester Zeit begleitet, auch parallel dazu mit einem Bewerbungscafé. Da sind zwei Leute vor allen Dingen sehr aktiv, die die Bewerbungsunterlagen für Menschen, die hier auf den Arbeitsmarkt wollen und die Menschen wollen arbeiten, die Barrieren sind nur sehr groß. Der Jörg Lorenz und die Dagmar Lorenz, die das auch für den Flüchtlingsrat, aber auch für Menschlichkeit anbieten. Das ist die zweite grandiose Schiene des Flüchtlingsrates. Dann haben wir ja auch die ganze Situation im Mähringer Weg, wo wir auch ein Büro haben, wo wir eben auch in dieser Sammelunterkunft anbieten, Menschen zu beraten, zu begleiten, ihnen zu helfen. Und dann machen wir eben auch vermehrt, und das ist ja auch unser Auftrag, wie wir es im Vereinsstatut haben, politische Veranstaltungen alleine, aber auch mit der Caritas, mit der Diakonie und mit Menschlichkeit zusammen. Mhm. Also wir sind schon breit, als Flüchtlingsrat sind wir schon ziemlich breit aufgestellt, aber der Fokus liegt in der Regel, also eigentlich hier in Ulm mit Begleitung, Beratung, Unterstützung oder auch Informationsangeboten. Und darüber hinaus hat der Flüchtlingsrat dieses Lesbos-Projekt, Laptop-Projekt gibt es noch, wo wir versuchen, Menschen hier zu unterstützen, indem wir ihnen auch eine entsprechende technische Ausstattung geben und die Vergabe und von Laptops organisieren. Das sind so kleine Bausteine, die wir hier als Flüchtlingsrat unternehmen.
Ich lese auf der Website, es gibt auch Unterstützung von Projektmitarbeit bei Aktivitäten einer Bike-Station und einer Nähstube.
Was das ist im Moment, ja, das war es waren Aktionen, die vor etlichen Monaten mal erfolgreich gemacht wurden, aber da ist im Moment Ruhe. Man braucht eben auch Leute, die das machen, also jeder, der sich da gerne bereit erklärt, für solche Nähprojekte sich zu engagieren oder auch für Fahrradreparaturen sich zu engagieren, ist herzlich eingeladen.
Ja, und also dieses Asylcafé heißt es, glaube ich.
Asylcafé, das ist im Haus der Begegnung, jeden Montag. Und das Bewerbungscafé ist parallel dazu auch jeden Montag im Haus der Begegnung. Und beim Bewerbungscafé muss man sich, wenn man da auf die Webseite geht, muss man sich allerdings anmelden, weil die Gespräche schon sehr intensiv sind.
Wie ist denn eigentlich die Situation? Also ich hatte kürzlich ja hier auch mit der Yasin Apache, die du auch kennst, jemanden, die im Bereich Dolmetschen unterwegs ist. Und ich habe mir Erinnerung, dass sie mir sagte, das große Problem ist nach wie vor eben das Sprachproblem.
Wir haben etliche Engagierte, die dolmetschen können, aber es funktioniert nicht immer. Auch das ist wirklich ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt.
Und ich habe im Kopf, dass sie mir sagt, dass über 140 verschiedene Nationen in Bezug auf geflüchtete Menschen hier in Ulm ansässig sind und
das
ganz
mag
viele
so stimmen,
verschiedenste Sprachen eben auch. Und das ein Problem ist, dass dann die Sprachen auch wieder unter quasi Varianten haben, wo der eine die andere nicht versteht. Farsi war zum Beispiel so ein Stichwort. Ja. Ist das ein Thema, wo man auf jeden Fall, auch wenn man sich engagieren möchte und sprachbemächtigt ist,
wir bemühen uns da immer um ganz individuelle Hilfe und Unterstützung und versuchen da für jeden diese Unterstützung zu bieten. Das ist nicht immer einfach. Aber für Menschen aus der Ukraine haben wir zwei im Asyl- und Bewerbungscafé, die übersetzen können. Das ist gewährleistet, weil sich gezeigt hat, dass vor allen Dingen die Übersetzung aus dem Ukrainischen oder Russischen da wichtig ist.
Generell haben es die Menschen vielleicht aus Ukraine nachher ein bisschen einfacher, auch irgendwie in einen Job zu kommen, zu finden, weil da gibt es doch, glaube ich, bevorzugte Regelungen.
Ja, das hat ja was mit EU-Recht zu tun.
Ja.
Das hat ja was damit zu tun, dass die einen Kollektivschutz genießen und dass sie zum Beispiel sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt, auch sofort in Deutschland reisen können, wo immer sie hin möchten. Also sie sind ja nicht ortsgebunden. Und das war, wenn ich da auf unseren Eingang zurückkommen darf, das war ja auch ein bisschen die Problematik zu wissen, wir kommen mit 6 Bussen mit 200 Menschen, aber diese 200 Menschen müssen nicht in Ulm bleiben, sie müssen nicht registriert werden in Ulm, sie müssen nicht in Sammelunterkünfte. Sie können aus dem Bus aussteigen und weiterfahren. Und Sie hatten ja auch damals die Möglichkeit, umsonst mit der Bahn zu fahren. Das haben viele genutzt.
Also ist es von dem her gesehen etwas einfacher, weil die Menschen einfacher Anschluss finden und eben auch eine andere Bewegungsfreiheit haben.
Genau, da hat sich dann allerdings dann auch die Problematik meines Erachtens nach meiner Anschauung ein Stück weit auf Kinder und Jugendliche fokussiert, die ja die Integration in Kindergarten, in Schule brauchen. Und da ist die Belastungssituation ein bisschen anders. Ich will nicht sagen, dass die Unterbringung ist einfacher, die Begleitung ist einfacher, weil das komplette Asylbewerberleistungsgesetz und das Asylrecht wegfallen, sondern die Menschen sofort auf einem anderen Status sind. Aber natürlich die Gesellschaft ein ziemliches Thema hat mit Integration in unsere zum Beispiel Bildungssysteme, in unseren Arbeitsmarkt.
Wie ist denn das, also gerade auch wenn Kinder mit Familien oder Familien mit Kindern kommen, die dann ja irgendwo in die Schule gehen müssen, also die Kinder, wie ist das, die kriegen erstmal vorab einen Deutschunterricht oder wie handhabt man denn das aktuell?
Ja, da gibt es ja auch die Stelle, die schon seit vielen, vielen Jahren betrieben wird und geleitet wird von Frau Göbel-Traub, die maßgeblich Kinder, die integriert werden sollen, hier begleitet und alle Maßnahmen ergreift, die ja seit vielen Jahrzehnten da eine unglaublich tolle Arbeit macht. Und immer wieder aufgefordert ist, sich neu zu orientieren, jetzt eben im Bereich Ukraine. Es ist nicht einfach, vor allen Dingen für den Schulbetrieb nicht für den Kindergartenbetrieb. Aber ich, nach meiner Auffassung und nach meiner Anschauung, tun die Schulen wirklich alles Mögliche, um das zu organisieren. Man kann jetzt da lamentieren, wir brauchen mehr Lehrer, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr dieses und jenes, ist alles richtig. Aber ich bevorzuge jetzt erstmal die unglaublich tolle Leistung, da in den Vordergrund zu stellen, die da jetzt schon geleistet wird.
Vor allem muss man auch sagen, das sind ja alles Aktivitäten, die im Ehrenamtsbereich dann geleistet werden.
Nee, die Stelle Göbel-Traub ist eine, die natürlich finanziert wird, aber... im schulischen Bereich sind es zusätzliche Belastungen, das ist richtig, die man auffangen muss, im Kindergartenbereich genauso. Also da ist dann manchmal so das Engagement weit über die berufliche Arbeit hinaus gefragt. Das ist richtig.
Hat nach deiner Beobachtung die Bereitschaft der Menschen, sich zu engagieren und eben auch für die geflüchteten Menschen einzusetzen, ist die konstant geblieben oder ein bisschen nachgelassen? Oder wie so insgesamt?
Wie immer, glaube ich, ist es so, das ist der Sessel, der knarrt. Wie immer ist es so, dass natürlich, wenn ein Thema aufkommt, Menschen das im Blick haben, im Fokus haben und dann eigentlich aufgefordert sind, auf der langen Strecke sich zu engagieren. Das, glaube ich, kann man nicht von allen Menschen erwarten.
Ja.
Aber nach meiner Beobachtung ist es so, dass doch auch in Ulm unglaublich viele Menschen sich bereit erklären, einfach diese Arbeit, diese ehrenamtliche Arbeit zu leisten. Mhm. Im Rahmen, das will ich gern durch ein Beispiel belegen, im Rahmen der Engagiert in Ulm-Woche, die ja von dieser Institution ins Leben gerufen worden ist, haben wir vom Flüchtlingsrat eine Veranstaltung gemacht, wo eine Vernetzung der einzelnen Helferkreise miteinander stattgefunden hat. Und da waren zum Beispiel, ich sage jetzt wirklich nur zum Beispiel, Menschen, Frauen und Männer aus Jungingen-Leer da, die jetzt dadurch, dass die Stadt auch dort in Jungingen-Leer noch weitere Wohnplätze plant, sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen da helfen und wollen begleiten. Und also es gründen sich immer wieder neue Helferkreise. Aus älteren Helferkreisen gehen Leute weg, viele bleiben aber auch dabei.
Und wenn man sich da engagieren möchte, du hast gerade engagiert in Ulm.
Einfach melden, bitte melden.
Das Team unter Larissa Häusern, die das ja auch, ja, mit großem Engagement auf jeden Fall leisten. Ja, auf jeden Fall, da kann man dann sich auch erkundigen und kriegt dann auch gesagt, hier und dort gibt es grobe Institutionen, das sind die Ansprechpartner und dann kann man sich da auch...
Ja, beim Flüchtlingsrat direkt, wir sind ja auf der Webseite zu erreichen, also über Webseite zu erreichen oder eben auch bei der Larissa Häuser und auch kein Thema.
Schön. Hilde, wir spielen noch mal einen letzten Musiktitel, bevor wir zum Schlusssport sozusagen ansetzen. Dann spielen wir noch Rusty Egan und Be The Man. Wir sind gleich wieder da. Radio Free FM, der Lokaltermin, die Ausgabe 102 heute Vormittag. Wir sprechen über Flüchtlingsaktivitäten im Sinne von Unterstützungsleistungen, unter anderem mit und über Mithilfe oder über die Gruppe Flucht 22, deren Vertreterin ist heute die Hilde Mattheis und die sitzt bei mir im Studio. Da haben wir schon einiges gehört über Aktivitäten, haben zuletzt im letzten Blog aber auch ein bisschen den Schwenk nach Ulm gemacht, die Situation in Ulm etwas näher betrachtet. Und beim Stichwort Ulm ist mir ein Punkt eingefallen, Hilde, den wir vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren, so lange wird es schon sein, hier auch mal thematisiert haben im Lokaltermin. Und das ist das Thema, Ulm hat sich deklariert als sicherer Hafen, die sicheren Häfen. Hilde, was ist aus dieser Thematik eigentlich geworden? Hat es eine praktische Anwendung irgendwie gefunden, irgendwie eine Relevanz? Oder was ist denn daraus eigentlich geworden?
Ja, ich kann das im Moment nicht erkennen, setze da schwer auf unseren neuen Oberbürgermeister, weil die Stadt Ulm hat ja per Gemeinderatsbeschluss sich zur Stadt sicherer Hafen bekannt. Und die Seebrücke, das ist die Organisation, da war ich bei der Gründungsveranstaltung in Berlin mit dabei. und habe ja auch eine Veranstaltung dazu hier in Ulm gemacht, um diesen Antrag auch zu unterstützen und über meine Fraktion da einzubringen. Da ist es ziemlich ruhig geworden. Das liegt natürlich an der allgemeinen Debatte um Asyl und Menschenrechte. Das finde ich ein bisschen schade. Wir hatten als Flüchtlingsrat vor kurzer Zeit mit einem Vertreter aus Konstanz eine Veranstaltung zum Thema Seebrücke und Stadt sicherer Häfen. Was kann eine Stadt überhaupt tun? Und da gibt es mehrere Forderungen der Seebrücke, denen sich eine Stadt anschließen kann und wo man einfach auch, sag ich mal, bekundet, wir nehmen auf und wir wollen uns unserer Verantwortung darstellen. Und diese Punkte sind solche wie gute Unterbringung, wie auch Zugang zu Bildung und so weiter. Das sind sehr plakative Forderungen, aber ich glaube, diese Forderungen sind eine ganz gute Grundlage dafür, sich auch als weltoffene, internationale Stadt und auch als Stadt, die sehr auch den gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist und auch sich stellt, zu beschreiben. Also von daher hoffe ich sehr, dass diese Debatte, wie können wir uns da noch besser aufstellen, wieder beginnt. Und dieses Bekenntnis zur Stadt sicherer Hafen darf eigentlich kein plakatives Verständnis sein, sondern muss einfach gelebt werden. Und das muss man wieder neu irgendwie, ja, neu wieder beleben hier in dieser Stadt.
Du hast angesprochen, da setzt auch ein bisschen auf den neuen Oberbürgermeister, auf Martin Ansbacher.
Ja, da setze ich schon sehr drauf. Und ich glaube, dass es ein paar Leitplanken gibt, wo man spüren muss, dass in dieser Stadt ein gesellschaftlicher Geist wieder entwickelt und Einzug hält, der einfach auf der Grundlage eines anderen Gesellschaftsbildes auch wieder basiert. Und dazu gehört, das ist ein Baustein, aber es ist ein Baustein, eben auch sowas wie Herangehensweise, wie gehen wir oder wie behandeln wir das Thema Flucht und Vertreibung.
Weil du es gerade ansprichst, ich sehe auf der Website des Flüchtlingsrats auch eine Veranstaltung am 19. April und das ist ja genau. Nur übermorgen. Möchtest du dazu was sagen?
Da lese gerne, ich ja, der neue Oberbürgermeister Martin Ansbacher hat sich von uns gerne einladen lassen. Wir werden ein erstes Austauschgespräch haben mit ihm am 9.4. Im Rathausrestaurant unten um 19 Uhr und wir nutzen dieses Gespräch dafür, einfach mal so uns ranzutasten, wie er so die Flüchtlingspolitik der Stadt sieht, wie er sie gestalten möchte, auch als Oberbürgermeister, was die dringendsten Aufgaben sind und einfach so eine Basis schaffen für ein sehr respektvollen Miteinander umgehen.
Ist das so für die Öffentlichkeit dann zugänglich?
Aber sicher, wir machen immer alles öffentlich. Das wird auch angekündigt als Veranstaltung.
Ja, also wer Interesse hat und es jetzt hört.
Am 9.4. 19 Uhr unten im Restaurant des Rathauses.
Gibt es sonst noch jetzt aus der Sicht des Flüchtlingsrats oder aus Sicht einfach aller Hilfsorganisationen Ulm in absehbarer Zeit oder naher Zeit irgendwo Themen, wo du einfach sagst, hier sind wir präsent, du hast schon ein bisschen Stand auch Hirschstraße angesprochen, dass wir vielleicht noch mal ganz kurz die Termine
ja, wir werden, Dankeschön für die Gelegenheit. Wir werden am 27. April mit der Gruppe Flucht 22 einen großen Infostand haben, wo wir auch um Spenden bitten werden. Es wird nicht nur eine Information geben, sondern natürlich auch ein bisschen musikalisch umrahmt werden. Genauso am 15. Juni. Da geht es um unser Projekt in der Ukraine. Wir wollen als nächstes einen Krankentransportwagen finanzieren können und das Projekt Thessaloniki, da geht es um die zwei Wohnprojekte. Da braucht es für jeden Monat ungefähr 2000 Euro, um einer Familie den eigenverantwortlichen Staat in ein gesellschaftliches Leben in Griechenland zu ermöglichen. Das passiert über diese beiden Projekte auf unterschiedliche Art, aber immer sehr transparent. Eine Familie wird in eine Wohnung gelassen, wird unterstützt, wenn diese Familie Arbeit hat, sich selbst finanzieren kann, zieht sie in eine andere Wohnung und diese Wohnung, die wir finanzieren, wird wieder frei für die nächste Familie. In so einem Rollback-Verfahren oder in so einem, Rollback ist natürlich ein blöder Begriff, aber in diesem Verfahren des Austausches immer wieder wollen wir möglichst viele Familien ein eigenständiges Leben ermöglichen und das liegt uns sehr am Herzen.
Mhm. Und wer eben spenden oder euch
wer spenden
mag,
möchte, der darf sich euch melden. Über den Flüchtlingsrat mit den beiden Hinweisen, KTW für die Ukraine oder Wohnprojekte Thessaloniki.
Mhm. Ja, und sonst, wer Fragen hat, kann dich wahrscheinlich dann auch
auf
am Dienstag treffen bei der Veranstaltung im, ja, schon gesagt, beim Rathaus und im Rathaus.
Auf jeden
und
Fall.
Dann eben im Zusammenhang mit der Veranstaltung mit Martin Ansbacher. Hilde, ich gucke mal auf die Uhr, wir haben so eine knappe Minute. Ist noch irgendwas,
perfekt,
was wir vergessen haben, was du gerne noch loswerden möchtest, sagen möchtest?
Ich sage erstmal danke, dass ich hier sein konnte und diese Gruppe Flucht 22 vorstellen konnte. Es gibt noch viel zu sagen, aber wir bemühen uns, in kleinen Dingen und kleinen Schritten zu helfen. Und ich glaube, das ist sehr viel wert, wenn sich da viele verantwortlich fühlen. Und das tun wir.
Auf jeden Fall wissen heute viel, viel mehr Menschen Bescheid, dass es Flucht 22 die Gruppe gibt, dass ihr da sehr engagiert seid. Und insofern, denke ich, haben wir heute einen Beitrag dazu geleistet.
Herzlichen Dank dafür.
Vielleicht auch was vorangeht, Hilde. Ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du heute Morgen bei mir gewesen bist in der Sendung Lokaltermin der Ausgabe 102. Mein Name ist Michael Trost und wir beide wünschen einfach einen schönen Sonntagnachmittag.
Einen schönen Sonntagnachmittag wünsche ich auch.
Tschüss. Bis bald und 4 Wochen gibt es wieder Lokaltermin und mich gibt es wieder in einer Woche bei der Wissensstrahlung. Bis dann. Tschüss.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken mit Reden.
Free FM.